Deutschlandfunk. Der Tag.
Als Polizistin einfach mal ein Auge zudrücken bei der Alkoholkontrolle. Oder als Kommunalpolitiker Bauunternehmern Verträge zuschustern. Natürlich alles für ein paar Scheinchen. Oder auch Lobbyisten, die gleich ganze Gesetzentwürfe formulieren, die ihnen dann so in den Kram passen. Panama Papers, Cum-Ex, Dieselskandal, Ibiza-Videos. Wenn man sich mal so anguckt, wie verbreitet Korruption eigentlich ist, und zwar auch in Deutschland, dann sollte eigentlich jeder Tag Antikorruptionstag sein. Ist aber nur heute, rede ich gleich drüber mit einer, die das Thema aber das ganze Jahr über auf dem Schirm hat. Und in Russland wird zu viel gedopt und vor allem zu viel vertuscht. Für Olympia und für die nächste Fußball-WM auch. Ob die Strafen der Welt-Anti-Doping-Agentur aber wirklich hart genug sind, damit sich in Zukunft was ändert, frage ich nicht nur mich, sondern auch gleich eine Kollegin, die sich damit bestens auskennt. Der Tag am 9. Dezember 2019 mit Sarah Zerback. Hi. Machen wir uns nichts vor, Korruption gibt's in allen Bereichen des öffentlichen Lebens und ist trotzdem ganz, ganz schwer greifbar. Weil natürlich bei diesem illegalen Tauschhandel naturgemäß alle Beteiligten ein großes Interesse daran haben, dass nichts davon rauskommt. Da muss man sich als Nichtregierungsorganisation wie Transparency International schon was einfallen lassen, um trotzdem dann ein möglichst genaues Bild von der Situation zu bekommen. Transparency macht das mit Umfragen, mit Untersuchungen und Experteninterviews, um zu zeigen, wie Korruption in Politik, Verwaltung und Justiz wahrgenommen wird. Und da schneidet auch Deutschland regelmäßig nur so semi-gut ab. Silvia Schwab arbeitet bei Transparency International Deutschland. Pressesprecherin und stellvertretende Geschäftsführerin ist sie da. Hallo erstmal nach Berlin.
Ja, hallo.
Jetzt habe ich heute anlässlich des Tages gegen Korruption gelesen, dass der Entwicklungsminister, Herr Müller, der warnt, und zwar vor Korruption in Afrika. Da habe ich mich gefragt, ob es solche Warnungen wohl auch mal in Richtung Deutschland gibt. Das wäre ja auch angemessen. Haben Sie sowas gelesen? Ich nämlich nicht.
Ja, in der Tat. Also wir sagen auch, dass wir begrüßen natürlich, dass der Bundesentwicklungsminister die afrikanischen Staaten auffordert, mehr gegen Korruption zu tun. Gleichzeitig sagen wir aber auch mit Blick auf die Halbzeitbilanz der Bundesregierung, dass auch in Deutschland hier Handlungsbedarf besteht. Deutschland steht natürlich im internationalen Vergleich besser da als einige afrikanische Staaten, wenn man sich den Korruptionswahrnehmungsindex ansieht.
Auf Platz 11,
auch hier,
ne?
Bleibt noch einiges zu tun. Richtig, genau, auf Platz 11. Aber interessant, im letzten Index war beispielsweise, dass Deutschland sich besonders verschlechtert hat im Bereich der Wirtschaft. Es gibt einen Index, das ist der World Economic Forum Executive Opinion Survey, kurz EOS, der jährlich Führungskräfte aus der Wirtschaft befragt. Und hier ist Deutschland von 74 auf 66 Punkte abgerutscht.
Aha.
Also sprich, aus Sicht der Wirtschaftschefs nimmt auch Korruption und Bestechung in der Wirtschaft in Deutschland zu. Und der Wirtschaftsstandort Deutschland wird von der Wirtschaft sozusagen selbst kritisch bewertet.
Okay, ja, sagt natürlich was aus, wenn die sich quasi sogar selber da an den Pranger stellen. Fairerweise muss man auch dazu sagen, es war sogar schon mal noch schlimmer bei der Befragung im Jahr davor. Da sah das Ganze noch schlimmer aus. Was ja immer wieder auffällt, ist tatsächlich die Baubranche, in der es ja in Deutschland besonders viel Korruption gibt. Vielleicht können Sie da einfach mal so einen typischen Fall schildern. Wie läuft Korruption da ab?
Also in Deutschland sprechen wir besonders von sogenannter systemischer oder struktureller Korruption. Das heißt, während in anderen Staaten diese sogenannte Petty Corruption, also die Alltagskorruption, sprich ich gehe zum Arzt und muss Bestechungsgelder zahlen oder ich schmiere den Polizeibeamten, eher an der Tagesordnung sind es hier oft einfach die strukturellen Bedingungen, die dafür sorgen, dass Korruptions-Einfallstore existieren. Das ist insbesondere problematisch mit Blick auf den Lobbyismus, weshalb wir auch schon seit vielen Jahren fordern, dass Deutschland ein Lobbyregister und einen legislativen Fußabdruck braucht. Gerade mit Blick auf Cum-Ex könnte man als Beispiel nennen, dass hier ja auch Berichte kursiert sind, dass verschiedene Institutionen der Kreditwirtschaft auch extrem Einfluss genommen haben, um sozusagen Gesetze zu verhindern, die diese Cum-Ex-Geschäfte hätten auch schon früher unmöglich machen können.
Das ist ja dieser riesige Steuerskandal, über den viele berichten, aber wo doch irgendwo immer noch mal so ein kleines Fragezeichen bleibt und viele sich auch, glaube ich, unterinformiert fühlen, weil das doch eine sehr komplexe Kiste ist, ne? Oder wie erklären Sie sich, dass das im Prinzip gar nicht so große Wellen geschlagen hat in den vergangenen Monaten?
Ja, also die Cum-Ex-Geschäfte liefen ja über mehrere Jahre. Und also wir sehen es schon so, dass Interessenkonflikte und auch fehlende Lobbytransparenz da eine ganz zentrale Rolle auch gespielt haben. Und dass man eben mithilfe eines legislativen Fußabdrucks schon früher eine viel höhere Chance auch auf eine frühzeitige Unterbindung bestanden hätte.
Lassen mich das ganz kurz aufklären. Also das heißt im Prinzip, welcher Lobbyist, welcher Verband da auf das Gesetz Einfluss genommen hat, also auf die Entstehung sozusagen, ne?
Richtig, genau. Also wir wollen, dass Gesetzesprozesse transparent gemacht werden, dass für Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar ist, welche Interessen in diesem Gesetzgebungsverfahren Einfluss genommen haben, aber auch welche tatsächlich dann Einzug gefunden haben. Das ist Sinn und Zweck dieses legislativen Fußabdrucks.
Ja, und wie läuft das in der Realität? Also wir wissen ja, dass viele Lobbyisten einen Bundestagsausweis haben und da ein- und ausgehen. Dann verabreden die sich und machen dann, sage ich mal, im harmlosesten Fall vielleicht nur ihr Anliegen schmackhaft. Und bis wohin reicht das dann?
Genau, also wie Sie sagen, es gibt Lobbyisten, die teilweise im Bundestag ein- und ausgehen, und es ist sicherlich auch nicht mit einem Treffen oder einem Termin, einem Telefonat getan, sondern das ist ein kontinuierliches, dicke Bretterbohren, was da gemacht wird. Und deswegen sagen wir mit einem Lobbyregister, aus dem auch hervorgeht, wer tatsächlich an diesem Treffen teilgenommen hat, auch welche finanziellen Mittel aufgewendet werden.
Ja, wollte ich gerade fragen.
Es ging.
Ja, also ein dicke Bretter bohren, da geht dann auch schon mal Geld über die Theke oder unterm Tisch durch.
Ja, grundsätzlich natürlich auch. Sicher, das können wir nicht ausschließen.
Wie oft kommen denn solche Fälle vor Gericht?
Tja, da kann ich Sie tatsächlich nur auf das Bundeslagebild Korruption verweisen. Da ist sehr gut aufgeschlüsselt, die tatsächlich strafrechtlich verfolgten Korruptionsstraftaten oder allgemein Straftaten aus der Wirtschaftskriminalität. Wir als Organisation sind nicht investigativ tätig. Insofern kann ich da jetzt keine konkreten Zahlen nennen.
Okay, aber man kann sich schon vorstellen, dass die Dunkelziffer da wahrscheinlich groß ist, ne?
Ja, in der Tat. Also Korruption ist einfach ein sogenannter Dunkelfelddelikt. Das heißt, dass die Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist. Ja.
Jetzt haben Sie gesagt, es ist eben vor allem die systemische Korruption. Aber trotzdem gibt es das doch bei uns wahrscheinlich auch ja so im Kleinen, also unter Bürgerinnen und Bürger, dass man da Profit schlägt. Ich habe zum Beispiel jetzt gelesen, gerade aktueller angespannter Wohnungsmarkt, ja eigentlich in fast allen Großstädten, da wird dann ja eine Wohnung mal gegen eine diskrete Spende vielleicht vermittelt. Ne? Da fängt dann schon auch Korruption an.
Ja, selbstverständlich. Also wir sagen ja, Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Macht zu privatem Zweck oder Vorteil. Und das gibt es natürlich im ganz Kleinen, aber viel problematischer. Wie gesagt, in Deutschland halten wir das Problem der strukturellen Korruption, weshalb wir auch einfach da Gesetzesänderungen in verschiedenen Bereichen fordern.
Ja, zum Beispiel, wenn Politikerinnen und Politiker dann auch persönlich an Unternehmen beteiligt sind. Die Fälle gibt es ja auch. Das steht schon auch ganz oben bei Ihnen auf der Liste, ne?
Ja, richtig. Also wir sagen, wir brauchen unbedingt ein Unternehmensstrafrecht in Deutschland. Gerade auch in der globalisierten Wirtschaft muss man sich ja als Land auch im internationalen Vergleich sehen. Und da gibt es einfach sehr, sehr viele Staaten, die über ein Unternehmensstrafrecht verfügen. Man muss nur nach Frankreich, nach Spanien schauen, aber auch in die USA. Wenn Sie beispielsweise den Fall VW nehmen, die standen in den USA vor einer Milliardenklage und haben vor dem Hintergrund sehr hohe Kompensationsangebote an die US-Bürger gemacht. Und das ist mit Sicherheit auch auf das harte Schwert eines Unternehmensstrafrechts und dessen abschreckende Wirkung zurückzuführen. Und es gibt ja jetzt den Referentenentwurf aus dem Bundesjustizministerium, den halten wir auf jeden Fall für einen Schritt in die richtige Richtung. Der muss sicherlich noch ausdefiniert werden. Es müssen klare Straftatbestände auch festgelegt werden. Aber grundsätzlich sagen wir brauchen unbedingt ein Unternehmenssanktionsrecht in Deutschland.
Ja, jetzt, wenn Sie sagen, internationaler Vergleich, da fällt einem natürlich gerade aktuell vor allem das kleine Malta ein. Das ist ja schwer erschüttert, einfach von den Dimensionen der Korruption, die da auf der Insel herrschen. Da geht es ja um die Enthüllung, die eine investigative Journalistin, die angestoßen hatte, Daphne Caruana Galizia. Wir haben hier im Programm immer wieder darüber berichtet, auch im Podcast. Die ist vor 2 Jahren etwa umgebracht worden. Es war ein Auftragsmord. Und da geht es eben um dieses Netzwerk an Korruption, Wirtschaftskriminalität, das da in Malta blüht. Was ist denn da ihre Erfahrung? Was macht die kleine Insel dafür so anfällig? Also ausgerechnet Malta, mitten in der EU, ja, ne?
Richtig, also wie Sie sagen, es ist auch ein beunruhigender Trend, den wir in den letzten Jahren wahrnehmen, gerade was Staaten in Mittel- und Osteuropa angeht. Und diese Staaten, klar, die sind natürlich über Jahre eben auch durch diese Petty Corruption, durch sehr enge Verbindungen der Politik auch in die organisierte Kriminalität geprägt. Und dazu kommt eben auch, dass diese Staaten die Handlungsfreiheit von Zivilgesellschaft extrem einschränken. Und dafür gehen die Menschen jetzt dort auf die Straße. Und das finden wir natürlich toll. Und wir haben auch schon sehr früh gemeinsam mit anderen Organisationen gefordert, dass hier die Regierung auch zur Rechenschaft gezogen werden muss. Und mit Adresse an die deutsche Bundesregierung sagen wir natürlich, dass auch sie sich innerhalb der EU dafür stark machen muss, dass Regierungen, die den Rechtsstaat und Grundwerte wie Meinungs- und Pressefreiheit so mit den Füßen treten, keine Kontrolle mehr über die finanzielle Förderung der zivilgesellschaftlichen Organisationen durch die EU erhalten.
Ja, jetzt war ja in der vergangenen Woche eine EU-Delegation vor Ort, um sich das Ganze anzugucken, auch mit dem Ministerpräsidenten zu reden. Da waren unter anderem auch deutsche Abgeordnete dabei, Sven Giegold von den Grünen zum Beispiel. Und die sind mit dem Gefühl nach Hause gefahren, mit dem Eindruck, so richtig mit rechten Dingen geht das da nicht zu. Die Glaubwürdigkeit haben die angezweifelt, auch von der Regierungsmannschaft. Jetzt kann man sich zum einen fragen, okay, was bringen solche Besuche dort überhaupt? Aber man kann natürlich auch mal der Argumentation von Malta, der Regierung dort folgen, die einfach sagen, also mischt euch da bitte nicht von außen ein. Also wir sind hier bitteschön noch ein souveränes Land. Kann man doch auch verstehen, oder?
Ja, aber ich denke, dass ein einzelner Staat in einem Staatenverbund sich einfach den gewissen Werten auch verpflichtet. Und dazu gehört einfach, Zivilgesellschaft vor Angriffen zu schützen, Rechtssicherheit zu schaffen, Menschenrechte zu achten. Das sind elementare Grundwerte der EU. Und ich finde, da darf auch die deutsche Bundesregierung und die EU insgesamt Malta nicht aus der Pflicht lassen.
Ja, und Deutschland sicherlich auch nicht, um vielleicht zum Ende nochmal den Bogen hier zu uns nach Deutschland zu schlagen. Hier bei uns in Köln, da spricht man ja ganz gern von kölschem Klüngel. Das klingt ja auch irgendwie niedlicher, ne? Ist Korruption hier eigentlich im Rheinland, also bei uns hier in Köln, besonders schlimm? Ist ja sprichwörtlich immer so. Oder wo liegt da sozusagen die Korruptionsmetropole in Deutschland? Kann man das sagen?
Tja, also Sie telefonieren jetzt mit Berlin. Also mir sind jetzt keine Zahlen bekannt, dass es jetzt eine Stadt in Deutschland gibt, die durch besonders viele Korruptionsdelikte hervorsticht. Mhm.
Ja, ist ja wahrscheinlich sowieso inzwischen total vernetzt. Aber wenn, könnte man sich vorstellen, liegt das Zentrum dann auch da, wo die politische Macht sich bündelt, also bei Ihnen in Berlin, oder?
Selbstverständlich. Also wo politische Entscheidungen getroffen werden, ist davon auszugehen, dass auch Versuche von Einflussnahme passieren. Und insofern ist Berlin das wahrscheinlich ein doch interessantes Ziel.
Mhm. Ja, kann man sich denken. Silvia Schwab war das. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne, danke.
Ich zähle mal auf. Olympische Spiele, Paralympische Spiele, Olympische Jugendspiele und eine ganze Reihe von anderen Weltmeisterschaften und Wettbewerben finden in den nächsten 4 Jahren alle ohne die Nation Russland statt, ohne russische Flagge, zur Strafe. So hat das die Welt-Anti-Doping-Agentur in Lausanne entschieden, weil viele Sportlerinnen und Sportler tatsächlich gedopt haben, gedopt wurden und Russland nicht wirklich bei der Aufklärung geholfen hat. Eher im Gegenteil sogar. Daten gefälscht wurden, teilweise gelöscht. Das sind die Vorwürfe und was die Sanktionen angeht, da ist die Welt-Anti-Doping-Agentur einstimmig einer unabhängigen Kommission gefolgt. 4 Jahre waren vorgeschlagen, 4 Jahre sind es geworden. Und als die Entscheidung verkündet wurde, da war die Kollegin Marina Schweizer vor Ort, in Lausanne also. Konnte ich mit ihr drüber sprechen, beziehungsweise haben uns eigentlich eher anschreien müssen, weil es da so laut war. Und sie habe ich natürlich erstmal gefragt, ob das jetzt tatsächlich die historisch drakonischen Strafen sind, auf die alle gewartet haben. Und vor allem natürlich Strafen, die auch dem Vergehen angemessen sind. Oder ob da noch Luft nach oben war sogar.
Ja, also man kann sagen, das ist auf jeden Fall strenger als jemals zuvor. Also es kommt ja hinzu, dass jetzt Russland auch keine Sportgroßereignisse ausrichten darf in diesen 4 Jahren. Und Und in diesen 4 Jahren darf man eben auch keine Großereignisse an Russland vergeben, also dann auch für die Zeit danach. Es darf in dieser Zeit nichts auch für später vergeben werden. Insofern ja, also es ist schon eine strenge Sanktion, aber es ist nicht die strengst mögliche Sanktion. Es wäre auch möglich gewesen, rein rechtlich, dass Russland komplett mit allen Athletinnen und Athleten ausgesperrt wird. Und es gibt ja nach wie vor eine Hintertür für Athletinnen und Athleten, die Beweise haben, dass sie eben mit dieser ganzen Manipulation nichts zu tun haben.
Ja, das, und Marina, ist schon auch. Ja, das, also ich, sorry, dass ich da einhake, aber ich finde, das ist ja der ganz große Aufreger, oder? Also das natürlich für diejenigen, die irgendwie selber sagen, weißt du, ich habe eine reine Weste und ich werde jetzt hier so mit in Sippenhaft genommen. Aber ist das denn überhaupt so einfach zu beweisen für die? Weil die stecken ja irgendwie auch so in diesem System, in diesem Intransparenten ja auch mit drin, ne?
Ja, also Beweislage ist ein sehr gutes Stichwort bei diesem Thema. Es ist ja tatsächlich so, dass diese Untersuchungskommission, auf deren Bericht diese ganze Entscheidung jetzt beruht, die hat ja rausgefunden, dass Daten manipuliert und gelöscht wurden, die eigentlich das Ausmaß des russischen Dopings hätten beweisen sollen. Mhm. Und das heißt einfach ganz konkret, dass es jetzt nicht mehr möglich ist, in der ganzen Breite nachzuweisen, welche Daten eigentlich verändert wurden. Also sind da vielleicht positive Testergebnisse rausgelöscht worden? Und dann kann man ja heute gar nicht unbedingt sagen, dass der oder die Athletin da manipuliert hat. Also die Datengrundlage ist natürlich jetzt schwierig. Es ist schon so, wenn jüngere Athletinnen und Athleten da ins Visier genommen werden, dann sind die damals möglicherweise, als dieser ganze Skandal ans Licht kam, noch gar nicht so erfolgreich gewesen. Und man will ihnen vielleicht eine Chance geben, eben nachzuweisen, dass sie damals noch nicht in dieses System mit verstrickt waren. Das klingt jetzt auch so ein bisschen durch bei den Verantwortlichen, aber nichtsdestotrotz ist eben diese Sache mit der Beweislage total schwierig in diesem Fall.
Ja, und nochmal zum Verständnis, die dürfen ja also wieder mal dann als neutrale Athleten, nennt man das ja sozusagen, antreten. Das kratzt dann aber schon irgendwie am Selbstbewusstsein oder auch am Nationalstolz, oder wie würdest du das nennen?
Ja, ich gehe schon davon aus, dass es auch am Nationalstolz kratzt. Es ist eben so, dass jetzt befürchtet wird, dass es halt wieder so sein wird, wie zum Beispiel dann auch in Pyeongchang bei den Olympischen Winterspielen, dass es halt nachher ein Team ist, bei dem jeder ganz genau weiß, dass es das russische Team ist. Und dann fragt man sich natürlich auch vielleicht als sauberer Athlet oder Athletin, was das Ganze jetzt soll. Es soll zwar da keine Flagge dann gehisst werden von Russland, aber wenn am Ende trotzdem jeder weiß, das ist jetzt halt das neutrale Team aus Russland, ja, dann ist die Strafe vielleicht nicht ganz so groß. Aber man wird ja erst mal sehen müssen, ob das Ganze dann auch wirklich ja in Kraft tritt, weil die russische Anti-Doping-Agentur hat ja die Möglichkeit, das Ganze abzulehnen, und dann sieht man sich sowieso erstmal vom Internationalen Sportgerichtshof CAS wieder.
Ja, und da ist schon davon auszugehen, dass die das nicht auf sich sitzen lassen, oder?
Es ist ja schon sehr wahrscheinlich, dass man sich vor dem CAS wieder trifft, und es ist ja auch schon angekündigt worden, dass man diese juristische Prüfung wahrscheinlich machen wird. Ja, und es wird am Ende vor allem eben auf die ankommen, die dieses Regelwerk unterschrieben haben, also das Regelwerk der Welt-Anti-Doping-Agentur, weil die müssen die Strafe ja umsetzen. Also selbst wenn jetzt der Internationale Sportgerichtshof CAS am Ende sagt, dass das alles rechtens ist, oder wenn die russische Anti-Doping-Agentur das Ganze gar nicht juristisch prüfen lassen will, sondern wenn man das sagt, man akzeptiert jetzt die Strafen, dann müssen ja die einzelnen Sportverbände diese Regeln auch umsetzen. Und es gibt einfach viele Bedenken, dass man am Ende gar nicht so streng umsetzt. Also dass man vielleicht dann sagt, ja, das Ganze ist jetzt aber nicht so wirklich möglich, weil das Event soll ja schon nächstes Jahr stattfinden und wir können jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie eine Weltmeisterschaft, die wir an Russland vergeben haben, irgendwo anders hin verlegen. Oder wir definieren vielleicht auch um, ist es ein Weltcup oder ist es eine Weltmeisterschaft? Da scheint es noch so Grauzonen zu geben. Okay. Das kommt, ja, das ist unterschiedlich zwischen Sportarten. Und man sieht schon jetzt, ich habe relativ viel zu erklären, es gibt relativ viele Grauzonen, und die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt eben, dass solche Entscheidungen dann doch am Ende wieder etwas aufgeweicht werden.
Ja, zumal ja jetzt erstmal in ein paar Monaten im Sommer ja auch die Olympischen Sommerspiele in Tokio da anstehen. Also da kann noch einiges jetzt passieren, so klingt das bei dir. Was sagst du denn zu den Vorwürfen, dass man ausgerechnet bei Russland jetzt so super streng ist und bei anderen eben nicht so genau hinguckt?
Also erstmal würde ich sagen, ja, das stimmt. Man ist bei Russland super streng, wo man bei anderen nicht so genau hinguckt. Das ist erstmal formal richtig, aber momentan das, was Russland eben auch gerade macht, ist zu sagen, das ist alles total unfair, man schaut nur bei uns genau hin. Das würde ich schon nach wie vor als rhetorisches Scharmützel einstufen, wenn man jetzt einfach in dieser Situation auf andere zeigt, weil wir haben eben diese Beweise aus Russland, das Ausmaß ist klar geworden, unter anderem durch Whistleblower, aber eben auch durch so Datenbanken, die die Welt-Anti-Doping-Agentur jetzt vorliegen hat. Es gibt einfach zu Russland diese Beweise gerade, die es für andere Länder erst noch bräuchte. Insofern würde ich sagen, ja, man muss hier genau hingucken, weil man kann gar nicht anders. Wenn man darüber jetzt hinwegsehen würde, dann wäre das wirklich der Ausverkauf des Welt-Anti-Doping-Kampfes. Mhm. Aber man muss schon sagen, ja, es gibt Länder, und wir haben das auch in Zentraleuropa erlebt mit Razzien dieses Jahr in Österreich. Da waren auch Deutsche betroffen, Hintermänner betroffen. Also ja, es muss nach wie vor auch woanders gekehrt werden und untersucht werden. Und ja, trotzdem, in Russland liegen die Beweise vor und es wäre wirklich der Ausverkauf, wenn man da jetzt nicht streng wäre.
Ja, jetzt höre ich bei dir eigentlich nur so lautstärkemäßig, wie die Stimmung ist. Aber wie kommt denn die Entscheidung in Lausanne an? Also auch vielleicht mit der Frage eben, was das Ganze bringen kann, damit es tatsächlich irgendwie auch in Zukunft ja besser wird, weil darum geht es ja unterm Strich, ne? Dass es eben einfach nicht mehr vorkommt in Zukunft.
Also von was ich jetzt vernommen habe aus der Pressekonferenz, es waren so ungefähr 100 Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt hier vor Ort, habe ich schon relativ viel Skepsis rausgehört, auch bei den Fragen, die dann noch gestellt wurden. Also wird das Ganze nicht doch wieder verwässert? Werden am Ende nicht doch wieder neutrale Athleten aus Russland antreten? Wie sieht das Ganze überhaupt mit der Weltmeisterschaft 2022 in Katar aus? Da könnte es dann so laufen, dass die Russen in der Qualifikation spielen dürfen und dann aber nicht als russisches Team sozusagen, wenn sie sich qualifizieren, sondern dann dort wieder als neutrale Athleten antreten können. Also das sind so Sachen, da hat man sehr viel Skepsis rausgehört bei den Nachfragen. Und ja, ich denke, es ist eine ähnliche Einschätzung wie die ich dir jetzt so am Anfang gesagt habe, dass man einfach sieht, okay, es ist schon die strengste Sanktion, die es bisher gegeben hat, aber es ist noch ganz schön viel Weiches da dazwischen, bei dem man noch ruminterpretieren kann. Was natürlich die russische Seite jetzt da ganz konkret dazu sagt, das hat man hier nicht gehört, weil das war ja jetzt erstmal nur eine Veranstaltung der Welt-Anti-Doping-Agentur.
Das wiederum kann ich dann hier aus Köln beisteuern. Der russische Sportminister hat erwartungsgemäß gesagt, man habe doch alles getan, um den Doping-Skandal aufzuklären. Alles, was möglich war. Ein Statement, was wahrscheinlich zumindest so nicht ganz überraschend kommt. Der Tag am 9.12.2019 mit ganz viel Anti-Stimmung, Anti-Korruption, Anti-Doping. Jetzt fehlt nur noch das Feedback. Und zwar, egal ob pro oder contra, gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Freuen wir uns drüber. Danke fürs Hören und tschüss.